OMT. Herzlich willkommen zur nächsten Folge des OMT Online Marketing Podcasts. Heute mit Florian Stelzner, Geschäftsführer und Gründer der SEO-Agentur Wingman aus Hamburg.
Der klassische Fehler eines SEO-Tool-Nutzers ist es, am Montagmorgen auf die Daten zu schauen, festzustellen, plus minus 3%, nichts passiert, ich lege mich wieder hin.
Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
Willkommen zur nächsten Folge des OMT Online Marketing Podcasts. Heute mit Florian Stelzner. Florian war Sprecher, Speaker bei unserer Konferenz, hat ein geiles Thema vorgetragen und ich freue mich, dass er heute hier ist. Hallo Florian.
Ja, moin.
Ihr hört schon raus, wir sind in Hamburg. Genau. Ich bin tatsächlich das erste Mal nicht dezentral, sondern mit jemandem zusammen in einem Raum. Eine persönlich neue Erfahrung für mich. Wir nutzen es, dass ich hier gerade ein Seminar gebe in euren Räumen. Florian, vielen Dank für die Gastfreundschaft.
Sehr gerne.
Und haben uns gedacht, wir besprechen mal das coole Thema von deinem Vortrag beim OMT. Das lautet, ich muss es kurz ablesen, wer noch einmal KPIs sagt, fliegt raus.
So ist es und das meinen wir auch so.
Ich bin sehr gespannt. Sinnvolle Metriken für SEO. Jetzt hol mich mal ein bisschen ab. Was für ein Problem hast du mit KPIs?
Also wenn es denn dann KPIs sind, dann habe ich ja überhaupt gar kein Problem. Mein Problem liegt eigentlich darin, dass es gerade so ein Datenmessitum gibt. Alle Leute sammeln Daten, weil alles, was man hat, hat man. Und man kann hinterher nochmal versuchen, dann irgendwas daraus zu machen. Das passiert aber nie. Und oftmals ist es einfach so, dass wirklich einfachste Metriken hergenommen werden, die dann vermeintlich als KPIs, als Key Performance Identifier genutzt werden. Und die sind nun mal reserviert zur Messung des Unternehmenserfolgs. Und da gibt es halt so viele Metriken, die wir uns als SEOs anschauen, die eben nicht zum Unternehmenserfolg direkt beitragen, die uns zwar helfen, die wir uns anschauen sollten, gar keine Frage, aber das Wort KPI ist eben ein reserviertes.
Du hast schon erklärt gerade, was KPIs bedeutet. Wollen wir es nochmal ganz einfach machen für diejenigen, die wirklich noch nie davon gehört haben?
Also der Thomas Mint, ich würde jetzt sagen, Deckungsbeitrag 2, Ende des Vortrags.
Grüße an Thomas.
Genau. Im Kern hat er auch recht. Also je mehr wir am Ende in Richtung Euro kommen, desto näher sind wir an der Wahrheit. Also es heißt zwar immer so schön, wir SEOs sind deswegen so cool, weil wir kein Geld für unseren Traffic ausgeben. Das machen denn die Jungs bei Google Ads und hast du nicht gesehen. Aber das ist ja nur die halbe Wahrheit. Ne? Also alle unsere Gehälter, Arbeitsräume, Arbeitsmittel, Tools, die wir so nutzen, kosten bare Münze. Teilweise dauert es auch einfach mal wirklich viel Zeit, also Analysezeit, eine Seite wirklich auseinanderzunehmen, sie wieder zusammenzusetzen und dann Empfehlungen abzuleiten. Und dann ist noch keine einzige Zeile Code repariert und live gestellt worden. Da vergeht einfach Zeit und Geld. So, und das ist halt nicht nur die Zeit, die wir SEOs nehmen, ob Inhouse, Beratung, was auch immer, sondern eben auch die Entwicklungszeit, die dann tatsächlich dann im Maschinenraum gemacht werden.
Mhm. Maschinenraum, das war ein Wort, was ich ganz häufig in deinem Vortrag auch gehört habe. Was meinst du genau damit?
Ach, da ist ein schöner Gruß an all die seligen Frontend- und Backend-Entwickler, die Serverschrauber und Kabelstrippenverleger, die uns da helfen, eine sehr, sehr coole Soft- und Hardware-Infrastruktur hinzulegen, auf der wir letzten Endes Online-Marketing betreiben können. So, also wir brauchen eine saubere Technik, um Seiten schnell ausliefern zu können. Wir brauchen Entwickler, die uns helfen, unsere Ideen umzusetzen, sei es irgendwelche Kalkulatoren oder wenn es auch einfach nur eine Suchfunktion ist. Irgendeiner muss es programmieren und das soll idealerweise fluffen.
Bevor wir jetzt noch tiefer ins Thema reingehen, möchte ich dich auch mal vorstellen. Es gibt ja hier bestimmt ein paar Hörer, die Florian Stelzner vielleicht noch nicht kennen.
Was?
Schande, Schande auf ihr Haupt. Ich habe tatsächlich heute in dem Seminar ganz häufig bekannte Persönlichkeiten aus dem Online-Marketing mal erwähnt, zitiert, wie auch immer, und gefragt, wer kennt es. Und es waren wirklich ein paar anwesend, die schon fit sind und trotzdem bestimmte Namen nicht kannten. Mhm. Deswegen wollen wir jetzt einfach mal kurz deine Person ein bisschen vorstellen. Du bist Geschäftsführer bei Wingman in Hamburg, Online-Marketing-Agentur. Ihr seid spezialisiert auf SEO, kann ich das so sagen?
Das kann man sagen, genau. Also Hauptsteckenpferd ist SEO. Wir machen sehr viel auch mit Webanalyse da, auch jetzt der Vortrag dann passend dazu, um sich da auch nochmal abzugrenzen. Aber wir verstehen uns schon als Beratung im Kerngeschäft SEO.
Mhm. Erzähl uns doch mal was zum Florian Stelzner, was jetzt nicht mit SEO zu tun hat. Lass uns mal ein bisschen teilhaben. Wer bist du? Was bist du für ein Typ? Was machst du gerne?
Ja, also ich bin in erster Linie stolzer Familienpapa. Ich habe drei Jungs zu Hause und einer ist in Progress. Also es ist tatsächlich auch schon raus, es wird auch wieder ein Junge. Ich arbeite also quasi an der eigenen Fußballmannschaft.
Sehr gut.
Ja, die Raschelbande hält einen schon ganz schön auf Trab. Also ich habe einen Zweijährigen, einen Sechsjährigen und einen Achtjährigen. Die haben teilweise ziemlich gute Ideen. Und mit denen verbringe ich gerne viel Zeit. Also die Wochenenden sind auf jeden Fall dafür reserviert. Wenn dann nicht meine Frau und ich dann auch noch ein Haus gebaut hätten vor zwei Jahren. Und wir haben gerade große Gartenprojekte. Wir bauen gerade von Hand. Ich bin Maurer.
Okay. Mein Beileid.
Wir bauen gerade einen Erdkeller selber. Und tatsächlich mit einer Gewölbedecke, mit Rundkuppel. Und wir haben die Schalung abgebaut und es hält. Und ich bin ganz stolz. Das nimmt gerade viel Zeit in Anspruch und wenn dann noch Zeit übrig ist, dann mache ich auch noch so ein bisschen ehrenamtsmäßig was. Ich bin Oberfeuerwehrmann in der Freiwilligen Feuerwehr im schönen Brookstedt und das macht auch viel Spaß und ansonsten ist es tatsächlich aber auch viel Arbeiten mit in und an der Firma.
Mhm. Wir haben total viele Parallelen, merke ich gerade. Ich will jetzt nicht so viel von meiner Person reden, aber dieses Hausbauthema, da bin ich, wenn ich dich höre, ganz froh, dass ich 10 Daumen habe. Ich hoffe, meine Frau hört den Podcast nicht, weil sie wird deine Frau beneiden, weil ich mache da ja nicht so viel.
Okay.
Ich sage immer, man muss nicht alles können, man muss es nur bezahlen können. Aber selbst das ist im Rhein-Main-Gebiet, rund Speckgürtel Frankfurt, manchmal gar nicht so einfach. Aber gut, lassen wir dieses Thema. Spannend, die Person mal kennengelernt zu haben, SEO seit?
Erschreckenderweise über 15 Jahren bin ich da schon
unterwegs. Wir werden älter, merkst du
es? Es ist tatsächlich so. Ich habe irgendwann Anfang der 2000er mal Medieninformatik studiert. Das war 98, nee, stimmt gar nicht, um die 2000 rum muss das irgendwie gewesen sein. Dann relativ zügig festgestellt, dass keiner einem so genau sagen konnte, was ist man denn hinterher als fertiger Medieninformatiker, sodass ich das dann erfolgreich abgebrochen habe und habe dann eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht. Das heißt, ich bin tatsächlich gelernter Pixelschubser und das ist auch völlig in Ordnung und habe einen total tollen Ausbildungsbetrieb gehabt. Das waren nämlich Chef und ich. Und Chef und ich haben Regionalseiten gemacht, so für Glücksburg Ostsee und Bad Malente, also richtig schöne Kurorte. Die haben wir tatsächlich als Zwei-Mann-Bude from scratch Design programmiert und tatsächlich auch selber Content-Management-Systeme programmiert, die Server selber administriert und so weiter. Und das hat mir sehr, sehr geholfen, fachlich das in die Wege zu leiten, was ich heute bin. Mhm. Das ist so ein bisschen tatsächlich so eierlegende Wollmilchsau. Ich fühle mich sehr, sehr wohl, sowohl mit Entwicklern im besagten Maschinenraum, also ich habe selber auch als Softwareentwickler gearbeitet, aber auch genauso letzten Endes natürlich bei Gestaltern letzten Endes zu Hause. Also mir ist Optik auch dann auf so einer Seite sehr, sehr wichtig. Aber natürlich auch das ganze Thema Strategie und wie kriege ich das Ganze eigentlich in geordnete Bahn. Das ist so ein bisschen, die Ausbildung war tatsächlich so der Bereich, wo wir wirklich als Zwei-Mann-Show tatsächlich alles von vorne bis hinten gemanagt haben und das war wegbereitend auf jeden Fall.
Und wie lange gibt es die Wingman Online Marketing GmbH schon?
Wingman gibt es jetzt seit ein bisschen mehr als 6 Jahren wir sind jetzt 15 Leute aktuell, irgendwie viel schneller gewachsen, als uns das lieb ist. Wenn Johann und ich mal in den Businessplan schauen.
Das kenne ich irgendwo, ja.
Sind wir doch irgendwie über soll. Aber das ist auch nicht schlimm. Das macht Spaß und entwickelt sich dann so, wie es muss. Wir versuchen, immer dann zu wachsen, wenn es notwendig ist und nicht irgendwie auf Krampf. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Wir haben keine Lust, Horden von Praktikanten einzustellen, um den nächsten Fast-Irgendwas-Award zu gewinnen. Das finden wir eher unsympathisch als hilfreich. Sondern wir versuchen, wirklich, wenn wir denn Leute einstellen, wirklich Leute einzustellen, die wissen, was sie tun und die wir guten Gewissens an Kunden ranbringen können, um uns der Qualität halt auch gewiss zu sein.
Die Frage war wichtig, weil das Thema ist meiner Meinung nach ein Thema, was so ein bisschen davon zeugt, dass du eine gewisse Frustration erlitten hast.
Ja, Frustration, das ist so, letzten Endes ist es ja so, wenn man Menschen berät, dann ist es zwangsläufig so, dass einige auch beratungsresistent sind und Taxameter läuft. Ja? Also die Rechnung wird bezahlt, ist irgendwie alles gut. Trotzdem hängt man mit Herzblut an der Sache, die man macht. Wenn man halt wirklich sieht, jede Woche, wie je größer der Laden, desto schlimmer ist ja eigentlich das Problem, wie da Marketingbudget mit den Händen zum Fenster rausgeworfen wird, ohne wirklich drüber nachzudenken, ob das jetzt irgendwie alles sinnvoll ist. Also da erlebt man halt Dinge, wenn man dann als SEO dann irgendwann ein Projekt dazukommt, kennst du ja auch solche Geschichten wie, übrigens, wir haben gestern gelauncht, jetzt müssen wir nur noch mal im SEO machen, die schönen Geschichten, und man guckt dann das erste Mal auf das Testsystem, was jetzt in 2 Stunden deployed werden soll, und stellt fest, alle Bilder sind pixelig. Und da muss man doch wirklich sagen, das muss doch irgendwie jemand vorher schon mal aufgefallen sein, dass das irgendwie nicht so ist, wie es sein soll. Da brauche ich noch nicht mal mit einer PageSpeed-Metrik irgendwie ankommen, sondern ich sage einfach nur, guck mal, das Bild ist pixelig. Und dann öffne ich das im neuen Tab und sehe, oh, das ist ja 5 Megabyte groß, lass mal komprimieren. So, und das ist halt so, wo ich dann immer denke, oh Mann, das ist so... viele Dinge, die wir tun, sind halt oftmals auch nicht unser Job. So, das ist eigentlich nur, weil dann irgendwo in der Entwicklung verpennt wurde, das irgendwie ordentlich zu machen, oder weil Deadlines vergessen wurden und wir sind dann die aufräumen. Das ist auch alles gut, sofern dann am Ende dann auch wirklich aufgeräumt wird. Aber was ich gar nicht mag, ist, wenn man in Projekte dazukommt, in denen man eingeladen wird, nochmal von außen den SEO-Stempel darauf zu drücken, und im Prinzip ist es egal. So, also wurde jetzt irgendwie von einem SEO gesehen, check, aber es ist irgendwie letztendlich egal. Das finde ich sehr, sehr schade, weil ich weiß, dass es besser geht. Und ich denke halt immer bei jeder Seite, die ich mir angucke, wenn das jetzt meine Seite wäre, dann würde ich das, das und das machen, und dann wäre die Welt ein bisschen schöner.
Das ist Berufskrankheit.
Ja.
Meine Frau kann mit mir nicht online shoppen.
Ja, und umgekehrt. Ich kann ganz, ganz schlecht jemanden über die Schulter gucken und zugucken, wie der googelt. Das ist nicht schön. Sollte man nicht. Das ist irgendwie nicht gut.
Ein Fluch eines SEOs.
Ja.
Kommen wir mal zurück zum Thema. Wir haben das Thema KPIs vorhin schon so ein bisschen anfänglich beleuchtet. Jetzt sprichst du in der Subheadline eines Vortrags von sinnvollen Metriken für SEO.
Ja.
Was sind sinnvolle Metriken für SEO?
Gute Frage, sehr gute Frage. Sinnvoll ist es immer dann, wenn ich daraus eine Aktion ableiten kann. So, das ist eigentlich so die Kernessenz. Das heißt immer auch so schön, wenn man sich so schlaue Webanalysebücher anguckt, Actionable Insights, das ist so das Thema, worum es geht. Und wenn ich mir eine Metrik angucke, das ist so eins der ersten Beispiele, die ich im Vortrag genannt habe, so der klassische Fehler eines SEO-Tool-Nutzers ist es, am Montagmorgen auf die Daten zu schauen, festzustellen, plus minus 3%, nichts passiert, ich lege mich wieder hin. Und das ist halt nicht richtig. So, also man muss halt wirklich schon mal schauen, wie setze ich die Kennzahl zusammen, was passiert unter der Haube. Wo, an welchen Stellen ist denn die Summe dann des plus minus 3% ist eigentlich entstanden? Und heißt es vielleicht, dass irgendwo mir ein kompletter Unterordner mit minus 30% abgeraucht ist, aber ich irgendwo anders plus 33% gewonnen habe? Das sollte ich schon wissen. Und ich sollte auch feststellen, warum. Und das ist eigentlich das, was ich meine mit sinnvollen Metriken. Jede Metrik, die meisten Metriken, die so in den klassischen SEO-Tools zu finden sind, die haben ihre Berechtigung. Mhm. Mal mehr, mal weniger. Manchmal muss ich sie auch erst ins Verhältnis bringen, um wirklich sinnvoll daraus was ableiten zu können. Aber darum geht es halt eben. Ne? Sich Dinge anzuschauen, zu hinterfragen, wo kommt das her, was hat das für eine Ursache, technisch, inhaltlich und auch Google-seitig, um dann eine Aktion daraus abzuleiten.
Du hast mir mit deinem Vortrag massiv aus der Seele gesprochen, das kann ich mal so vorwegnehmen. Wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen. Da sind einige Punkte drin gewesen, wo ich, ja, ich glaube, das betrifft jeden SEO irgendwie, der schon ein bisschen länger dabei ist. Gerade dieses Thema mit dieser Sichtbarkeit. Mhm. Es kommt das Google-Update, einer fällt ein bisschen runter.
Ja.
Wir haben jetzt zum Beispiel den Fall, ich möchte das mal sagen, ich bin sehr stolz drauf, dass wir die ganze Zeit auf dem Wort Suchmaschinenoptimierung auf Platz 1 gerankt haben und sind jetzt eine Position gefallen. Jetzt kannst du dir vorstellen, hohes Suchvolumen und so weiter haben an Sichtbarkeit verloren. Mhm. Deswegen, weil da irgendeine Formel halt, egal ob es jetzt Sistrix, Xovi, wie sie alle heißen, das berücksichtigen, haben aber auf dem Keyword Google-Bewertungen massiv gewonnen, sind dort auf Platz 3 gestiegen, direkt hinter Google selbst mit 2 Treffern, wo der Traffic sich massiv erhöht hat und auf dem Keyword Suchmaschinenoptimierung, weil so viele Ads oben drüber sind, haben wir eigentlich fast gar nichts gespürt. Mhm. Typisches Beispiel, oder?
Ganz typisches Beispiel. Und gerne dann auch im selben Atemzug genannt mit, ich glaube, wir haben eine Penalty.
Ja. Scheiße, wir haben eine Penalty. Was mache ich jetzt?
Ja, also das ist halt auch so, ne? Das ist so, es passieren ja regelmäßig Updates. Liegt ja auch in der Natur der Sache. Also es wäre halt schade, wenn es die nicht gäbe, weil dann würde der Algorithmus dumm bleiben und es wäre nicht wirklich hilfreich für uns alle, wenn teilweise ja auch fragliche Updates nicht wieder zurückgedreht würden. Mhm. Bei der kleinsten Sichtbarkeitsänderung sofort von einer Penalty zu sprechen, ist halt einfach Quatsch. Und die meisten Probleme, und das ist wirklich so 90% von dem, was ich so im Tagesgeschäft sehe, sind hausgemachte Probleme. Da ist einfach jemand, da hat ein Techie No-Index auf die Startseite geblasen. Oder die Inhalte sind halt einfach schlechter als das, was am Markt sind, ist. Oder die Suchintentionen matchen nicht mit den Inhalten überein. Denn es ist ein hausgemachtes Problem, weil ich mir halt nicht angeschaut habe, wie tickt denn die eigentlich die Maschine und wie ticken vor allem die Nutzer, die die Maschine bedienen. Und ja.
Wo wir beim nächsten Thema eigentlich sind, also klar, Suchintent, wenn ich jetzt ein Keyword habe, was gut gerankt hat, hat uns Traffic gebracht, hat aber extrem schlechte Daten mit sich gebracht oder vielleicht keine Umsätze generiert, wenn ich jetzt ein Shop bin oder wie auch immer, dann interessiert mich das ja auch nicht, ob ich es verliere.
Also ja, je nach Geschäftsmodell. Ne? Also wenn du natürlich irgendwie dadurch noch Klicks bekommst, um dann hinterher noch wieder Retargeting oder ähnliche Geschichten zu machen, ist dann wieder eine Frage des Attributionsmodells, was du dahinter stellst. Also wo zähle ich halt den Erfolg eigentlich dann letzten Endes dazu? Und manchmal ist es ja auch so, dass ich eine Art Traffic als vorbereitenden Traffic nehme. Gerade auch, wenn ich mir überlege, meine Waschmaschine ist kaputt, dann habe ich ja, wenn ich ganz am Ende meiner Customer Journey irgendwann die Maschine dann auch wirklich kaufe, habe ich ja vorher unzählige Seiten aufgerufen, die alle ihre Berechtigung hatten. Mhm. Das sind Testportale, Vergleichsportale, vielleicht irgendwelche Foren etc. pp., bevor ich dann am Ende des Tages kaufe. Und wenn ich halt versuche, dann an möglichst vielen Touchpoints dabei gewesen zu sein, dann habe ich vielleicht schon irgendwie was Richtiger gemacht als andere.
Mhm. Ich habe noch ein Thema mir aufgeschrieben, was ich sehr spannend fand, war diese PageSpeed-Thematik.
Ja.
Wir haben uns hier so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, wir wollen ja ein Hands-on-Podcast sein, das erzähle ich, glaube ich, in jeder Folge. Mittlerweile solltet ihr es wissen, aber vielleicht für die, die das erste Mal dabei sind. Und wir wollen so richtige Tipps mitnehmen.
Ja.
Du hast ein paar echt geile Beispiele gebracht. Ich meine, es waren am Ende 10 bis 15 verschiedene Punkte. Also für diejenigen, die es verpasst haben, wir haben die Aufzeichnungen mittlerweile aufgenommen. Die bei der Konferenz sind, waren, bekommen diese Aufzeichnung natürlich auch. Wenn jemand darüber hinaus das haben will, kann er natürlich mal mit mir sprechen. Vielleicht finden wir eine Lösung, wie ihr auch mal da dran kommen könnt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe für mich so ein bisschen ja, ich würde gerne mal so die zwei, drei Sachen mitnehmen, die den Leuten so auch in einer Hörspur, also du hast ja eine schöne Präsentation dazu, da konnte man auch das eine oder andere sehen, aber es gab bestimmt auch zwei, drei Punkte, wo du sagst, hey, die kann ich jetzt mal hier an einem Podcast mitgeben. Mhm. Mir persönlich ist dieses Thema mit der PageSpeed-Thematik extrem aufgefallen, das hat bei mir total angeschlagen, da hast du auch den OMT als Beispiel genommen, das ist natürlich dann bei mir auch dementsprechend ansprechend gewesen, obwohl da nicht alles gut war von dem, was du erzählt hast, aber vielleicht hast du hier was für uns.
Ja, klar. Also PageSpeed, mittlerweile hat man die charmante Möglichkeit, in Google Chrome in den Entwicklertools den Lighthouse Audit direkt auf jeder Seite aufzurufen. Für die, die einigermaßen technisch bewandert sind, schaut euch mal das Thema API zu dem Thema an. Da kann man das Ganze noch ein bisschen performanter und für mehrere Seiten anlegen und regelmäßig abrufen. Das ist vielleicht ein schöner Tipp. Gerne auch irgendwie in Kombination mit Google Spreadsheets. Das ist, glaube ich, ganz schön. Ganz, ganz wichtig ist, sich rauszusuchen, an welchen Stellen ich Potenzial habe. Thema PageSpeed. Klassischer Fehler Nummer 1. Es wird nur ein Template getestet, also nur die Startseite. Testet bitte auch alle eure Unterseiten oder zumindest eure wichtigsten Templates, die, wenn ihr einen Shop seid, die Kategorieseiten, die Produktdetailseiten insbesondere, da soll es natürlich überall idealerweise fluffen.
Idealerweise sollte man sich mal die Produkte und Kategorien an, also da, wo meine wichtigsten Produkte, meine margenträchtigsten Produkte da sind. Es bringt nichts, nur die Startseite anzuschauen, wenn dann aber irgendwo die Umsätze fallen bei irgendwelchen Produkten, die, wo wir eigentlich sagen, da müssten wir eigentlich am besten drin sein.
Ja, genau. Also sehr, 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 sehr schön ist halt einfach, also gerade wenn man jetzt irgendwie sich verschiedene Templates anschaut, dann hat man ja auch da wieder Durchschnittswerte. Sowas kann man natürlich auch einfach mal im großen Stil über alle URLs versuchen zu machen und dann zu gucken, wo habe ich denn wirklich Ausreißer? Wo habe ich denn vielleicht gerade, wenn ich die wichtigsten Seiten daneben lege, auf einmal irgendwelche Ausreißer von 11 Sekunden Ladezeit? Also neulich erst gesehen, da wurde dann auf einer Produktdetailseite von einem der wichtigsten Produkte wurde ein Video von diesem Produkt, so ein Anwendervideo direkt geladen, also nicht on-click, sondern on-load. Und dann werden halt dann auch bei der kleinsten Edge-Verbindung in der S-Bahn dann halt auf einmal 11 Megabyte durch die Leitung gepustet. Und das sind so Sachen, auf die man auf jeden Fall schauen könnte. PageSpeed auch gerne sich mal wieder aktualisieren, so auf so 2019er Kenntnisstand. Stichwort Webstandard ist jetzt HTTP/2. Viele Webserver laufen da wirklich noch auf einer alten Version. Da kann man halt wirklich noch richtig was rausholen. Und ja, die Klassiker beim PageSpeed sind nach wie vor Bilderkomprimierung, Lazy Loading von Bildern und lustigerweise auch das Skalieren von Bildern. Also es wird halt sehr, sehr oft einfach ein Baukasten für eine Website genommen und gerade auch so bei Rebrushes von irgendwelchen Websites, da wird ein neues Template genommen und es wird vergessen, die Bilder aufs neue Format anzupassen und dann passen die nicht mehr und der Browser muss dann die Bilder skalieren. Das kostet halt wirklich wertvolle Sekunden. Klassiker wie Gzip oder noch besser aktuelle Komprimierungsmethoden wie Brotli zum Beispiel nicht aktiviert sind, echt ein Problem, kann man schön nachsteuern. Ja, das sind so die Sachen, auf die ich schauen würde.
Welche Themen, selbst wenn du jetzt mal so in den 10, 15 Punkten, die du hattest, was sagst du, lag dir so am meisten auf dem Herzen? Also man hat ja meistens, wenn man so einen Vortrag baut, man findet, man hat eine Zeit, die man einhalten muss und jetzt guckt man, okay, jetzt habe ich hier 10, 15 Punkte, wahrscheinlich hast du 30 gehabt, man hat es reduziert, aber welche der 15 waren so deine 1, 2, die du jetzt unbedingt mal loswerden willst?
Ich glaube, am wichtigsten war mir eigentlich die Message, drüber nachzudenken, dass man halt nicht alles für bare Münze nimmt und auch das, was vielleicht, wenn ich jetzt irgendwo neu in ein Unternehmen dazukomme und dann gibt es irgendwelche Dashboards und jetzt bin ich der Doofe, der jetzt jeden Montag die Kennzahlen manuell aus den unterschiedlichen Tools ins Excel eintragen muss, mal zu hinterfragen, liebe Leute, hat das halt wirklich Sinn und zahlt das wirklich auf meinen Deckungsbeitrag 2 am Ende dann wirklich ein? Das wäre doch sehr, sehr schön. Ne? Viele SEOs haben ja einfach auch wirklich mit den Unternehmenskennzahlen einfach gar nichts zu tun, muss man auch so sagen. Mhm. Die sitzen halt dann vielleicht dicht am Produkt oder dicht an den Techies dann dran und aber kriegen keine Kennzahlen oder Conversion-Zahlen. Sowas gibt es ja auch. dann würde ich doch tatsächlich wirklich schauen, dass ich gucke, wie nehme ich denn die Metriken, die ich zur Verfügung habe, und benchmarke mich, und das ist auch noch eine wesentliche Message gewesen, neben dem allgemein drüber nachdenken, sich mit Marktbegleitern benchmarken. Also zu gucken, wo stehe ich denn? Ist meine Sichtbarkeit gut oder schlecht? Die klassische Frage, wo ich einfach sagen muss, okay, wer ist denn in meinem Marktumfeld und wie kann ich besser machen? Also sich dann rauszusuchen, welches sind die 5 Wettbewerber, Marktbegleiter, was sind Keywords, mit denen die ranken, mit denen ich noch nicht ranke? Oder zu schauen, das Verhältnis von meiner Gesamtanzahl an indexierten Seiten versus die Seiten, die wirklich dann am Ende des Tages auch ranken, ist auch ein Qualitätsmerkmal an der Stelle. Und dann lieber auch mal auszudünnen und Seiten wegzuschmeißen und die Seiten zu behalten, die halt wirklich Traffic bringen,
das
die
noch besser machen. Das ist ein mega spannendes Thema, weil heute in meinem Seminar, auch wenn die Leute jetzt nicht dabei waren, die zuhören, war es ein sehr, sehr großes Thema von wegen, wie viele Inhalte muss ich eigentlich haben? Ja. Jetzt gibt es natürlich diejenigen, die Shops haben und keine Ahnung, von der Geschäftsführung halt so und so viele Produkte vorgegeben sind und so weiter. Und am Ende kommen sie gar nicht hinterher mit der Betextung, mit der Produkte, der Kategorien, der Artikel, die, keine Ahnung, irgendwelche Ziele verfolgen, die rund um SEO, Link-Earning und so weiter. Also Themenwelten um Artikel rumbauen. Manchmal wissen die SEOs gar nicht, welches sind denn die wichtigsten Produkte, weil sie sind ja in der Produktion nicht dabei, sie waren bei der strategischen Entscheidung am Anfang nicht dabei. Sie kennen vielleicht nicht mal die Kennzahlen der Produkte, wo sind die meisten Margen und so weiter. Und ich bin ja immer so der Fan davon, gerade wenn ich jetzt, jetzt gehe ich wieder ein bisschen von uns aus, bei euch wird das ähnlich sein, ich weiß nicht, wie stark ihr eure Webseite vorantreibt, aber wir haben 5 Kernprodukte, Dienstleistungen, 5 Kerndienstleistungen, und natürlich produzieren wir auch nur Content darum, und ich muss nicht unendlich viel Content haben, weil ich möchte ja in meinen Kerngebieten der Beste sein, und jetzt gehe ich weg vom Online-Marketing, ein Physiotherapeut, dann habe ich mich vielleicht auf 2-3 Maßnahmen spezialisiert. Ich brauche nicht 100.000. Ich brauche diese 2-3 Maßnahmen. Vielleicht überlege ich mir 5 bis 10 Artikel drumherum, die da irgendwie berühren in der Customer Journey, vielleicht ein bisschen weiter vorne. Aber da dann richtig. Und wenn ich alles betextet habe, fange ich wieder von vorne an und überlege mir mit Zielen, indem ich mir die Kennzahlen anschaue, im Nachgang entscheide, was bedeutet das für mich, was muss ich jetzt tun? Ich denke, das war die Grundmessage deines Vortrags. Wie gehe ich jetzt damit um und wie entwickle ich das weiter? Und das war heute ein ganz großes Thema bei uns, und ich finde, das ist viel zu wenig Thema in vielen Firmen.
Ja, ist natürlich auch kombiniert mit einer großen Angst. Was soll ich denn noch alles machen? Und wenn wir jetzt mal den Physiotherapeuten mal rausgreifen, der jetzt eigentlich in seiner Praxis stehen sollte und da Leute durchkneten soll, dann muss er noch ein bisschen Buchhaltung machen, und dann soll er jetzt irgendwie auch noch Texte machen. Klar, man kann es irgendwie gerne beauftragen, dann regeln wir das für ihn. Aber es muss ja am Ende des Tages jetzt auch kein großes Medizinportal wie irgendwie Omeda oder NetDoctor dabei rauskommen, sondern da ist wieder das Thema Benchmarken. So, wer sind denn eigentlich die wichtigsten Konkurrenten? Gerade beim Physiotherapeuten ist ja dann auch noch der lokale Ansatz dann irgendwie mit dabei. Das heißt, ich würde, bevor ich irgendwie an Content-Produktion nachdenke, möglicherweise auch nochmal über Google-Local-Optimierung erstmal nachdenken, lokale Postings und so weiter, und vielleicht sogar auch in Frage stellen, ob SEO der richtige Kanal ist.
100%.
Im ersten Schritt.
Wir hatten einen spannenden Ansatz von Karl Kratz. In unserem Seminar vor dem OMT hat er gesagt, irgendeiner seiner Freundin hat ein ist Ärztin oder Psychotherapeutin, glaube ich, und die hat gar nichts Google optimiert. Die zieht mehr Patienten, als sie gebrauchen kann, über Yameda.
Ja.
Und dann ist Google halt irrelevant in dem Moment, weil sie kann eh nicht mehr aufnehmen, als sie da schon bekommt.
Ja.
Natürlich könnte man jetzt wieder sagen, sich nur auf Yameda zu konzentrieren, kann auch gefährlich sein, weil auch das ist ein Suchsystem, wo du ja theoretisch auch mal downgerankt werden kannst. Mhm. Okay, ich hatte mir so in meiner Vorarbeit für den Podcast mal überlegt, ob es im Bereich KPIs auch Unterschiede geben könnte, je nachdem, was für ein Portal es sein könnte. Also ist es jetzt ein Shop, ist es ein Dienstleister, ist es vielleicht ein Content-Portal? Hast du da vielleicht irgendeinen Ansatz, wo du sagst, da sollte man drauf achten?
Ja, unbedingt. Ich muss halt gucken, eigentlich grundsätzlich erstmal ins Verhältnis bringen, wo gebe ich Geld aus und wo nehme ich Geld ein. Ganz simpel und einfach. Wenn ich ein Shop bin, das ist, glaube ich, so das Einfachste, dann kaufe ich Produkte ein und die verkaufe ich wieder. Und zwischendurch habe ich ein bisschen Werbung, dafür muss ich Geld ausgeben und dann muss ich das Ganze irgendwie ins Verhältnis bringen. Das ist eben noch relativ simpel, das irgendwie zu machen. Optimieren kann ich dann natürlich irgendwie bei den Produkten, wo ich vielleicht mir nicht nur den Umsatz anschaue, sondern wo ich vielleicht auf den Produkten auch die meiste Marge habe, also wo ich am meisten Gewinn mache. Die Produkte will ich natürlich noch viel, viel lieber irgendwie ganz, ganz weit oben haben als die anderen Produkte. Und wenn ich die schon verkauft habe, dann will ich vielleicht auch noch den allgemeinen Warenkorb ein bisschen größer machen, dass die Kunden nicht nur ein Produkt kaufen, sondern irgendwie ein paar mehr irgendwie kaufen. Das sind so Sachen, die ich für einen Online-Shop gut machen kann. Dann wäre halt eine andere Geschichte, wenn ich jetzt ein Content-Portal bin, dann muss ich mir die Frage stellen, wie nehme ich da Geld ein? Habe ich da das ganze Portal vollgepflastert mit irgendwelchen Bannerwerbungen zum Beispiel? Dann stellen sich mir gleich natürlich wieder Page-Speed-Fragen und sonstige Vermarkterpixel und Zielmessungen und so weiter. Das ist da natürlich irgendwie sehr, sehr wichtig. Aber wie werden denn an der Stelle dann Gelder eingenommen? Ne? Sind das die klassischen TKP, Tausender-Kontaktpreis- Anzeigen oder habe ich vielleicht sogar Werbetreibende, die mir direkt Betrag X pro Monat geben, um angezeigt zu werden. Vielleicht habe ich sogar regelmäßige Einnahmen durch Links, die ich irgendwie in Sponsored Articles verkaufe. All das muss ich dann bei sowas berücksichtigen. Und im Kern ist es wirklich betrachten, wo gebe ich Geld aus und wo nehme ich Geld ein und dann an den Stellen optimieren, wo es mir am Ende am meisten Spaß macht, für die Arbeitszeit, die ich zur Verfügung habe.
Mhm. Ich glaube, ich könnte mit dir noch Stunden über dieses Thema KPIs reden und warum, weil auch bei uns ist das ganz häufig ein Thema. Du hast in deinem Vortrag angesprochen, du fandest es optimal, dass du nach Nils Danke dran warst. Mhm. Der hatte das Thema Lügen mit Kennzahlen und dann kamst du dann um die Ecke. Und das kann man, also wenn man sich das so zusammen anschaut oder anhört.
Der saß auch bei mir übrigens in der ersten Reihe. Das ist, hat auch viel genickt und Kopf geschüttelt.
Ja, das ist wirklich ein Thema. Natürlich, als Agentur kann man es auch manchmal für sich benutzen, muss man ganz einfach mal auch sagen. Gerade wenn man einen Kunden hat, der vielleicht nicht die Geduld mitbringt wie andere und halt schnelle Entwicklungen sehen will, dann ein bisschen umveranschaulichen, obwohl eigentlich, man macht ihn zufriedener. Es ist ja grundsätzlich nicht, dass man schlechte Arbeit macht, sondern man braucht halt ein bisschen mehr Geduld.
Schwierig.
Auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass ich finde, dass dieses ganze Thema trotzdem noch total unterbewertet ist. Also, dass wir eigentlich uns viel mehr mit Daten beschäftigen sollen. Das ist, wie du schon gesagt hast, es wird immer mehr. Ja. Es wird halt nur falsch interpretiert oder beziehungsweise es wird gar nichts interpretiert daraus, was oder abgeleitet daraus, was gemacht werden muss. Aber ich glaube, eine Grundmessage ist, erstmal fangt mal damit an, Daten zu sammeln.
Und zwar klein, nicht immer mehr.
Genau. Ja. Und dann, bevor ihr immer mehr sammelt, überlegt euch erstmal, was ihr mit diesen Daten machen wollt und was es für eure Prozesse bedeutet. Grundmessage. Mega spannend. Wenn ihr dann vielleicht ein Problem mit habt, also wenn ihr sagt, hier, wir haben KPIs intern, ich weiß nicht genau, wie ich damit umgehen soll und so weiter. Florian ist sicherlich auch ein gerne gesehener Ansprechpartner dafür, sowas vielleicht mal auszudiskutieren. Ihr findet ihn auf Facebook. Guckt mal bei Wingman auf der Seite, schreibt mal eine Mail hin und dann könnt ihr ja vielleicht mit ihm mal darüber diskutieren.
Ich rede euren Chefs auch gerne aus, dass es nicht sinnvoll ist, dass ihr Reports manuell zusammenklickt. Das müsst ihr nicht mehr machen. Die Welt wird wieder schön.
Das kann man automatisieren, da kann man viel Zeit sparen und investiert das Geld in jemanden, der sowas kann, macht automatisierte Reports, besprecht mit einem Experten, wie man damit arbeitet und was man aus sowas, je nachdem, was passiert, ableiten kann. Und ihr werdet das Geld sehr schnell wieder reinholen durch Arbeitserleichterung. Ja? Also ihr könnt eure Arbeitszeit für sinnvollere Dinge nutzen, die am Ende auch wieder mehr Output bringen. Zum Abschluss, ich habe noch zwei Punkte. Also erstmal fachlicher Natur und dann muss ich noch was zum Privatmann oder Schnellzner loswerden. Ich bin immer ein Fan davon, am Ende mal zu fragen, also man hat ja schon rausgehört, du bist sehr tief im Thema drin, du weißt, was du tust, du hast einen sehr, sehr interessanten Lebenslauf, so wie du zu dem geworden bist, was du jetzt bist. Aber man darf ja trotzdem nicht stehen bleiben. Mhm. Was macht ein Florian Stelzner noch, um sich weiterzuentwickeln?
Ich koche auch nur mit Wasser. Ich glaube, das ist eine Sache, die sollte sich jeder, auch wenn er nur ein Anfänger ist, nur ein Anfänger ist schon wieder eine komische Formulierung, also auch wer am Anfang des Weges steht, sich überlegen, die Kollegen, die da vorne auf der Bühne stehen, wir machen hier alle kein Hexenwerk. Das ist ein solides Handwerk. Traut euch, fragt die Experten, die das schon seit langem macht. Keiner beißt hier. Manchmal wird ein Preisschild dran gemacht. Das ist halt Business. Aber wir kochen alle nur mit Wasser und auch ich lerne jeden Tag dazu. Ich besuche genauso die einschlägigen Konferenzen im In- und Ausland und habe sicherlich oftmals Vorträge, wo ich da sitze und wohl nicke und sage, ja, alles richtig, aber gelernt habe ich jetzt nichts. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Wenn ich auf eine Veranstaltung gehe und am Ende des Tages noch den einen Tipp mitgenommen habe, der mich jetzt nach vorne bringt, dann ist doch alles schön.
Ja. Hast du Empfehlungen? Wo gehst du so am liebsten hin? Jetzt als SEO?
Als SEO. Ich habe tatsächlich gerade so ein bisschen UK für mich gewonnen. Ich konnte jetzt leider nicht zu Brighton SEO.
Ich war da.
Ich habe davon gehört. die finde ich irgendwie ganz, ganz, ganz schön. Also ich mag Brighton halt auch. Kleines, nettes Örtchen, kann man irgendwie gut hingehen. Die Kollegen von Distilled veranstalten auch eine Veranstaltung Search Love in London, die man irgendwie sehr, sehr gut sehen kann. Ansonsten, die einschlägigen Konferenzen, auf denen man mich garantiert findet in Deutschland, ist auf jeden Fall die Campix. Da sind wir auch im nächsten Jahr wieder Hauptsponsor. OMT, na klar. Dann sind viele Kollegen, dieses Jahr ich leider nicht mit dabei, bei der SEOCom in Salzburg.
Ich auch nicht dieses Jahr. Schatten auf mein Haupt.
Genau. Und natürlich auf der SMX in München und da freue ich mich sehr drauf, nächste Woche Montag, Dienstag in Berlin die SMX Advanced zum ersten Mal in Deutschland.
Sehr geil. Ich bin leider nicht da. Ich bin privat verhindert. Ich wäre echt gerne gekommen. Ich muss aber auch zugeben, ich war tatsächlich, Schande auf mein Haupt, noch nie bei der SMX. Das wird sich nächstes Jahr ändern.
Okay.
Also es hat meistens, das ist ein Zeitpunkt, wo ich privat immer, also es ist ja immer so im April rum, März, ja. April, da bin ich immer privat, bis jetzt immer verhindert gewesen, seit ich so Konferenzen besuche, ist jetzt so 4-5 Jahre. Bin einmal zu den Semi Awards runtergereist, aber konnte nicht bleiben und musste dann theoretisch wieder los. Aber ich höre immer wieder, es ist eine geile Konferenz und dann SMX Advanced wäre ich dann sehr gerne hingegangen, aber funktioniert leider dieses Jahr auch nicht und wer weiß, wann sie wieder in Deutschland sein wird. Mhm. Also Grundmessage, es gibt viel. Ich muss sagen, Brighton SEO, da fällt mir gerade ein, ich hatte im Club bei uns, im OMT-Club, angekündigt, mal ein Video als Recap zu veröffentlichen zum Brighton SEO und ich habe es vergessen. Oh. Das muss ich nochmal tun, das hole ich nach. Ich muss sagen, ich war teils geflasht und enttäuscht, muss ich sagen. Mhm. Die Orga fand ich eine Katastrophe, muss ich sagen, dafür, dass die so groß sind und hat mir, wenn ich so SEOCom zum Beispiel vergleiche, die ich sehr gut organisiert finde, das war kein Vergleich. Also natürlich sind die auch noch viermal größer, aber da wurden grundlegende Fehler gemacht. Das sehe ich als Veranstalter natürlich, klar. Das ist mit einer anderen Brille. Inhaltlich, es ist eine sehr günstige Konferenz. Mhm. Also teilweise kriegt man die Tickets sogar geschenkt. Mhm. Bis, ich glaube, 150 oder 160 Euro ist der Maximalpreis, wenn ich mich recht erinnere. Und da kann man natürlich auch nicht so viel erwarten. Also so, was wir hier gewöhnt sind mit Getränken und Essen und so. Das hat man natürlich nicht. Aber was ich ein bisschen, ist halt eine werbefinanzierte Veranstaltung. Und das hat man ab und zu gemerkt.
Okay.
Also wenn ich ein paar Stände, also jeder Stand hatte auch einen Vortrag. Und dann hat man halt den einen oder anderen gehabt, der doch ein bisschen zu werblich wurde. Aber dann im Umkehrschluss zum Beispiel Aha-Refs, ein brillanten Vortrag gehalten. Also es gab dann wirklich ein paar Dinge, die ich auch mitgenommen habe. Es waren sogar ein bisschen überdurchschnittlich viele, gebe ich offen zu, weil es mal einen anderen Ansatz war. Ich war im Juni diesen Jahres auch mal in Spanien auf einer Konferenz, geschuldet dem, dass ich ja zum Glück auch, ich spreche besser Spanisch als Englisch, traue ich mich gar nicht zu sagen, aber Da zum Beispiel habe ich sehr wenig mitgenommen. Die Spanier sind schon gefühlt noch ein bisschen hinterher. Auch da gibt es den einen oder anderen, der gute Ansätze hat. Aber da bin ich nicht so glücklich zurückgegangen, außer dass die Konferenz am Strand war. Das war ganz cool. Okay. Aber in Brighton muss ich sagen, wunderschönes Städtchen. Ich war das erste Mal da. Ist echt ein Besuch wert. Auch einen Tag extra einplanen. Inhaltlich sollte man es mal mitgemacht haben. Aber ich glaube, weil die findet ja zweimal im Jahr statt, das ist zu viel.
Okay,
also ja. Einmal im Jahr ist okay. Ja. Gucken wir mal, was jetzt passiert, wenn es ab nächstes Jahr im EU-Ausland ist.
Ja.
Schauen wir mal weiter. Ja, aber es ist eine Empfehlung. Und die Grundmessage, die wir mitgeben wollen, ist, es gibt unglaublich viel. Und wie ihr in den anderen Podcasts schon gehört habt, das Salz der Suppe ist so ein bisschen auch das Networken drumherum. Ja. Das möchte ich jetzt nicht zu sehr vertiefen. Das haben wir in dem einen oder anderen Podcast schon sehr stark vertieft. Aber es ist immer wieder das Gleiche. Ihr nehmt da sehr viel mit. Und Florian hat es gut gesagt, die Experten beißen nicht. Die sind zwar manchmal auch ein bisschen umlagert und es ist ein bisschen schwer, an sie ranzukommen, aber es gibt auch Konferenzen, ich will jetzt nicht von uns reden, aber es gibt die Campings zum Beispiel, wo man sehr gute Möglichkeiten hat, abends in lockerer Runde mit den Leuten zu sprechen. Stichwort Campings.
Ja.
Jetzt kommen wir zu meinem letzten Punkt.
Auf geht's.
Wer wird Seonär? Ja. Ein tolles Format. Wer es nicht kennt, muss zur Campings kommen, obwohl es letztes Jahr nicht stattgefunden hat und auch nicht jedes Jahr stattfindet.
Nein. Also wir hatten es ja eigentlich uns ein bisschen abgewöhnt, weil wir leberschonender mit unserem Körper umgehen wollten.
Ach so, wollten.
Und haben es dann beim letzten Mal zum 10-jährigen Event gemacht.
Wird das wieder kommen?
Da bin ich der falsche Ansprechpartner, Marco Young.
Wird das wieder kommen, Marco?
Geht an dich. Alle wollen es, aber wir wollen auch gefragt werden.
Okay, ich plädiere hiermit offiziell für Wer wird Seonär nächstes Jahr auf der Campex. Für Hintergrund, ihr kennt alle Wer wird Millionär, Flo und Gero. Mhm. Machen das in wunderschönen goldenen Anzügen, zumindest beim letzten Mal. Ich habe es erst einmal miterlebt, tatsächlich. Okay, ja. Ich bin jetzt viermal auf der Campings gewesen und habe es einmal miterlebt. Das war ein absolutes Brett. Und die beiden haben das vorhin auch recht geil gemacht, das muss man wirklich sagen. Also wer Bock hat, Flo mal in einer richtig geilen Action zu sehen, muss nur mit mir zusammen Marco Young überreden. Marco muss Flo fragen und dann wird es den Wer wird Seonär nächstes Jahr hoffentlich wieder geben. Es ist nicht leberschonend, das stimmt. Für mich als absoluten Antialkoholiker auch vielleicht nicht das richtige Format. Ich setze mich dann aber nach hinten und genieße.
Also wir nehmen auch Kandidaten und man kann auch einen amtlichen Beitrinker einstellen. Das haben wir auch schon erlebt.
Ach, sehr gut.
Aber es wird halt auch nicht, also das muss da ich jetzt so zur Ehrenrettung nochmal sagen, es geht halt nicht nur um Schnaps an der Stelle, sondern es ist halt so ein bisschen, klar, es ist eine Frageshow, es sind Fragen dabei, die teilweise auch mit so einem kleinen Augenzwinkern dabei sind und die aber dann letzten Endes, wenn man denn da vorne auf dem heißen Stuhl sitzt, dann trotzdem nicht so leicht zu beantworten sind. Und was wir aber immer haben für alle Kandidaten, die sich das dann trauen, sich da vorne hinzusetzen mit uns und das wirklich auszuhalten und wirklich auch den einen oder anderen Spaß und Schnaps über sich ergehen lassen müssen, haben wir eigentlich immer echt mega krasse Preise. Konferenztickets, irgendwelche Jahreszugänge zu Tools und so weiter. Also im Schnitt der letzten Jahre ist kein Kandidat unter einem Sachpreis von unter 3.000 Euro geblieben. Und das ist echt schon
echt cool.
Richtig krass.
Also, ich habe das jetzt auch nicht angesprochen, weil ich Werbung machen will, sondern erstens will ich euch sagen, Flo hat viel Ahnung, aber mit ihm kann man auch Spaß haben. Und zweitens, es ist echt ein cooles Format und soll euch so ein bisschen dazu bringen, dass Konferenzen nicht nur steif sind, sondern nehmt euch die Zeit. Beim OMT gehen immer sehr viele nach der Konferenz nach Hause und verpassen so unglaublich viel danach. Jetzt gar nicht an Attraktionen, sondern an Gesprächsstoff. Mhm. Und ich persönlich lerne da am meisten. Gerade wenn ein bisschen Alkohol im Spiel ist, also bei mir jetzt weniger, aber bei den anderen. Und ja, wenn ihr so was mitmacht, macht die Rahmen-Events drumherum auch mit. Das ist einfach geil. Es schweißt die Community zusammen. In meinen Augen ein Punkt, der viel zu kurz kommt aktuell und nicht so ist wie früher. Und ja, ich würde es gerne wieder sehen, dass wir wieder so ein bisschen in die Richtung kommen. Und da sind natürlich solche Sachen wirklich optimal. Ich überlege mir gerade... Nein, das sage ich jetzt noch nicht. Darf ich sagen, wenn Marco es nicht macht, ich suche eine neue Keynote.
Okay. Oh
das geht der, eigentlich
der
nicht.
Der Keynote-Sionär. Oh nee, ich glaub, das ist irgendwie. Alles wir wollen gut. Ja, wir wollen deiner Konferenz ja auch nicht schaden.
Ist gut. Super. Lieber Florian, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deinen Input auch bei der Konferenz. Und es hat wirklich Spaß gemacht, diesen Podcast mit dir aufzuzeichnen.
Mir auch, sehr cool.
Und ja, viel Erfolg euch da draußen. Ihr wisst, wir leben von Bewertungen. Und wenn euch jetzt Florian als Person überhaupt nicht gefällt, dann bitte bewertet
Abschalten.
Uns. Bitte bewertet Abschalten. Uns nicht schlecht. ihr wisst Bescheid, wichtiger Ranking-Faktor auf iTunes sind Bewertungen. Also bitte haut raus und wir freuen uns über 5 Sterne. In diesem Sinne, wenn ihr wirklich was zu bemängeln habt, dann tut es. Aber nicht in der Bewertung,
Nein.
sondern bitte bei mir persönlich. Wir leben.
5 Sterne.
Alles gut, ich bin raus, Florian ist raus. Florian, ciao. Vielen Dank in diesem Sinne. Ciao, ciao.
Tschüss.
Zum Abschluss dieser Folge möchte ich euch noch auf ein Event hinweisen. Am 23. April 2020 findet das erste Mal der OMT Freelancer Day statt. Lauter Themen rund um das Freelancer-Dasein. Ihr könnt euch jetzt dafür bewerben, schaut auf unserer Webseite vorbei, www.omt.de, und dort in der Navigation findet ihr den Freelancer Day. Ich hoffe, ihr bewerbt euch. Wir sehen uns dann vielleicht im April.